Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Plattform. Heute mit mir auf der einen Seite am Mikrofon Rainer Markus Walter und mir gegenüber sitzt ein Mensch, der Tag für Tag am Ulmer Theater zu tun hat. Heute dreht sich bei uns vieles um ein neues Stück am Ulmer Theater, das den Generalfeldmarschall Rommel und seine letzten Tage in Herrlingen thematisiert. Einiges um die Arbeit eines Dramaturgen und alles aber um Michael Sommer, der ist nämlich bei uns zu Gast. Einen wunderschönen guten Tag, lieber Michael.
Hallo.
Michael, was ist deine korrekte Berufsbezeichnung am Ulmer Theater?
Ich bin leitender Schauspieldramaturg und außerdem hin und wieder Regisseur.
Okay. Michael, hattest du eigentlich als Kind schon den Wunsch, unbedingt zum Theater zu gehen?
Als Kind vielleicht nicht unbedingt, aber als Jugendlicher hat sich das tatsächlich irgendwann manifestiert, sehr zum Schrecken meiner Mutter. Aber sie ist drüber hinweggekommen.
Heute ist sie stolz auf dich, oder?
Boah, manchmal, glaube ich, ja. Wenn sie meinen Gehaltszettel sieht, ist sie nicht stolz, aber ansonsten.
Dann gebe ich dir einen guten Tipp, zeige nie den Gehaltszettel oder fälsche die Zahlen. Ist sie denn ab und zu mal bei dir im Theater?
Ja, also ich komme aus Nordhessen, insofern ist das allerdings nicht sehr häufig der Fall, weil 4 Stunden Fahrt, das ist, kommt man nicht jedes Wochenende. Außerdem muss das auch nicht sein, dass Mutti jedes Wochenende da ist. Aber tatsächlich haben sie die meisten Stücke, die ich, also wo ich Regie geführt habe, jedenfalls gesehen. Und ja.
Nordhessen, wo genau?
Also in Nordhessen gibt es zunächst mal Kassel, das grüne Herz Deutschlands. Und ansonsten gibt es da kleine Dörfer wie zum Beispiel Balhorn. Balhorn hat 1600 Einwohner, eine lange Geschichte und aus diesem Ort komme ich.
Also du bist quasi auf dem Land aufgewachsen.
Absolut, ja. Genau.
Hast dann aber später in Freiburg und in Oxford studiert. Wo hat es dir besser gefallen?
Och, das sind beides ganz bezaubernde Orte, muss man sagen. Also ich habe in Freiburg angefangen, Germanistik, Anglistik und Kunstgeschichte zu studieren. Und wenn man Anglistik studiert, dann muss man ja auch mal ins englischsprachige Ausland. Und da hing da so ein Zettel, wo man sich für ein Stipendium in Oxford bewerben konnte. Ich habe mir nicht ausgerechnet, dass ich irgendwelche Chancen hatte darauf. Aber, wie das so oft ist, wieder erwarten hat es dann geklappt. Und ich hatte dann da 2 Jahre die Möglichkeit, meinen theatralischen Neigungen nachzugehen. Denn diese kann man in Oxford in der Tat ausleben. Sei es die Kulisse, die sehr theatralisch ist, oder auch die sonderbaren Gewänder, die da bis heute bei Prüfungen und offiziellen Anlässen getragen werden.
Ja, die haben ja schon was von Theater, das stimmt, ne?
Und natürlich auch viele Riten, die es da noch gibt, also sei es nun die Immatrikulation oder dann die Graduationsfeiern, die da im Sheldonian Theater stattfinden. Heißt auch noch so, ja? Also Vorlesungssaal ist eben ein Lecture Theater und ja, es hat viel von Theater.
Ja, ich glaube, das wird heute eine spannende Sendung, denn du hast ja auch aktuell letzte Woche ein Stück inszeniert, beziehungsweise ist ein Stück uraufgeführt worden, an dem du maßgeblich beteiligt warst. Das habt ihr zu zweit erarbeitet. Das dreht sich eben um Rommel, ich hatte es schon erwähnt. Außerdem interessiert mich natürlich der Weg dorthin und wie bist du eigentlich zu dem geworden, was du heute bist. Und letztendlich hast du ja auch noch neue Projekte in der Tasche. Dead or Alive ist eines davon und die andere Geschichte hat auch ziemlich interessant geklungen. Also Gesprächskopf gibt's genug die nächste Stunde. Deswegen würde ich sagen, jetzt machen wir an der Stelle mal einen kleinen Cut. Die Plattform auf Radio Free FM. Schöne Musik war das gerade. Du hast du heute rausgesucht. Das war Louis Armstrong und die gute Ella Fitzgerald.
Genau. Oh.
Bin mal gespannt, was du sonst noch eingepackt hast. Heute bei uns zu Gast Michael Sommer vom Ulmer Theater. Ulmer Theater, so rum.
Theater Ulm. Theater Ulm. Schon, die Korrektur war richtig.
Die Korrektur war richtig. Du bist dort wie hat es vorher gesagt, Chefdramaturg?
Leitender Schauspieldramaturg.
Ja, muss man immer, das ist immer so. Sag mal, welchen Weg geht man denn, wenn man einen solchen Beruf erlernen möchte? Kann man das so direkt erlernen oder gibt es da Umwege?
Also zunächst mal gilt, was für alle Theaterberufe inklusive Regie beispielsweise gilt, Schauspieler weniger, aber alle, sagen wir mal, Theaterberufe auf der anderen Seite der Bühne. Es gilt, man muss es machen. Theater kann man nur lernen, indem man es selber macht, glaube ich. Man kann allerdings Dramaturgie studieren. Da gibt es Studiengänge in München und sonst wo. Es gibt auch beispielsweise in Hildesheim die praktische Theaterarbeit, kann man da auch studieren. Es gibt auch viele Leute, die Theaterwissenschaft studieren und dann Dramaturgen werden. Es gibt auch Leute wie mich, die Germanistik oder Literaturwissenschaft, vergleichende Literaturwissenschaft, diese Dinge studieren und Dramaturg werden. Entscheidend ist, man muss Praktika am Theater machen, Hospitanzen machen, selbst Projekte machen, Theaterprojekte machen, am liebsten auch mal Regie führen oder selbst was auf die Beine stellen und so. dann hat man eine gute Chance, beim Theater unterzukommen. Und ich glaube, nur dann hat man auch die breit gefächerte Erfahrung, die es braucht, um diesen Beruf auszuüben. Denn es ist in der Tat ein Beruf mit sehr vielen unterschiedlichen Aufgabenfeldern.
Das kann ich mir auf jeden Fall vorstellen, dass das so ist. Jetzt meine Frage, aber ich will doch nochmal ein Stück zurück. Du hast nach dem Studium was getan?
Genau, Entschuldigung, ich habe die Frage nicht richtig beantwortet. Was habe ich getan, um Dramaturg zu werden? Yeah. Also ich habe zunächst mal Germanistik studiert und dabei immer selber Theater gemacht. Also Studententheater sowohl gespielt als auch Regie geführt. Und wenn man so im Studententheater Regie führt, dann bedeutet das ja eh, dass man auch die dramaturgische Arbeit übernimmt, also Strichfassungen macht und diese Dinge. Und es war dann relativ schnell klar, dass ich am Theater arbeiten würde. Ich stand kurz vor der unweisen Entscheidung zu promovieren, habe das dann aber glücklicherweise abgebrochen und mich zunächst mal als Regieassistent beworben. Und zwar hier in der Provinz, in Ulm. Also ich hatte auch noch ein Angebot, nach Dresden zu gehen, habe mich aber bewusst für Ulm entschieden. Das mag in der Retrospektive etwas sonderbar klingen, aber es ist keine schlechte Idee, glaube ich, an ein kleineres Haus zu gehen, wo sehr viel handwerkliches Können zunächst mal gefragt ist. Also an einem größeren Theater hat man einfach viel mehr spezialisierte Leute. Hier muss man sehr viel mehr selber machen.
Wie bist du auf Ulm gekommen? Warum ausgerechnet Ulm?
Naja, ich habe die Theater dieser Republik abtelefoniert und in Ulm war gerade eine Vakanz.
Okay, so einfach kann es sein. Ne? Jetzt hast du gerade vorher ein Wort gesagt, da möchte ich dich ganz kurz fragen, was ist eine Strichfassung?
Ja, die wenigsten Stücke werden so auf die Bühne gebracht, wie der Autor sie geschrieben hat. Sei es nun Schiller oder sei es ein modernes Stück. Nies, Momme, Stockmann haben wir jetzt beispielsweise übermorgen Probenbeginn, Der Mann, der die Welt aß. In aller Regel macht der Regisseur gemeinsam mit dem Dramaturgen eine Strichfassung. Das bedeutet, dass man Textpassagen streicht, die einem weniger wichtig scheinen, damit man Schwerpunkte setzen kann auf der einen Seite. Auf der anderen Seite gibt es manchmal auch notwendige Änderungen. Zum Beispiel habe ich vielleicht nicht genügend Schauspieler zur Verfügung, muss Rollen zusammenlegen oder vielleicht will ich auch Szenen weglassen, Szenen zusammenlegen, was kombinieren, was umstellen. Gerade bei Klassikern ist es ja immer eine Frage auch der des Schwerpunktes, also dessen, was man mit dem Stück eigentlich erzählen will. Und deswegen stellt man zusammen, manchmal macht das mehr der Regisseur, manchmal mehr der Dramaturg, immer aber irgendwo als Kooperation eine Strichfassung her, die die Schauspieler dann ein paar Wochen vor Probenbeginn bekommen, damit sie die Chance haben, auch vorher noch ein bisschen Text zu lernen. Das wäre ideal, meistens ist es nicht der Fall, aber wie dem auch sei. Und das ist ein wesentlicher Teil der Arbeit des Dramaturgen, die Arbeit an der Fassung und dann die Begleitung der Proben.
Okay. Jetzt aber mal so die generelle Frage, weil die ist natürlich, die habe ich mir zumindest gestellt in der Vorbereitung auf diese Sendung. Was ist denn eigentlich insgesamt die Aufgabe des Dramaturgen? Du hast jetzt einen Aspekt hast du mit reingebracht, nämlich das Erstellen der Strichfassung. Was tut denn da sonst noch?
Es gibt drei Hauptaufgabenbereiche.
Oder ist das so erfüllend, dass du für was anderes gar keine Zeit mehr hast?
Nein, es sind tatsächlich viele Aufgaben, wie ich schon angemerkt habe. Es gibt drei Hauptaufgabenbereiche. Der erste Bereich ist, einen Spielplan zu erstellen. Gemeinsam mit dem Intendanten, hier bei uns jedenfalls ist das so. Also das Dramaturgie-Team liest Stücke, seien es nun Klassiker, seien es neue Stücke. Und wir versuchen, eine Struktur herzustellen, die wir hier erfüllen können mit unserem Theater. Also dabei gilt es zu beachten, wir haben nur 15 Schauspielerinnen und Schauspieler im Ensemble. Wir haben zwei Spielstätten, das große Haus und das Podium, wo wir parallel immer mindestens zwei Stücke machen wollen. Dann gibt es eine Struktur im großen Haus, die uns sagt, dass wir vier Stücke machen können. Davon soll eines ein Klassiker sein, eines ein moderner Klassiker, eines eine Komödie und ein neues Stück. Und da muss man erstmal versuchen, das zu füllen. Ja, also wir setzen zunächst mal Stücke ins große Haus und dann suchen wir was fürs Podium und wir müssen es natürlich besetzen können und dazu müssen es auch noch gute Stücke sein und Geschichten, die wir wirklich erzählen wollen. So, das ist die eine Hauptaufgabe, damit verbringt man viel Zeit mit Lesen und dem Zusammenpuzzeln des Spielplans. Die zweite Hauptaufgabe ist alle Arten von Theatervermittlung. Das fängt beim Programmheft an, das der Dramaturg erstellt, übrigens bei uns auch ganz praktisch. Also bei uns gibt es keinen Grafiker, sondern man sitzt dann nicht nur am Inhalt, sondern man sitzt vor allem auch am Layout des Ganzen, über Videotrailer im Internet. Wir filmen das, wir stellen selbst diese Schnitte her, wir stellen selbst ins Internet, pflegen unsere Homepage und sowas, über Einführungsveranstaltungen, Matineen, Führungen, Schulklassen, in die man hineingeht und was über die Stücke erzählt. Also alles, was mit Theatervermittlung, Stückevermittlung zu tun hat, ist die zweite Hauptaufgabe. Und die dritte Hauptaufgabe ist, worüber ich vorhin schon gesprochen habe, die Arbeit mit der Produktion, die Arbeit in der Betreuung und Beratung des Regisseurs. Der Regisseur ist dafür zuständig, mit den Schauspielern zu arbeiten. Also der sagt letzten Endes, wie es auf die Bühne kommen soll. Aber auch der Regisseur braucht einen Berater. jemand, der drauf guckt ab und zu. Also ich als Dramaturg bin nicht immer dabei bei den Proben, vor allem nicht bei der Entstehung von einzelnen Szenen. Aber ich bin der Erste, der drauf guckt, der erste Zuschauer. Und dann sage ich solche Dinge wie, ganz hervorragend, bitte genau so weitermachen wie bisher. Oder ich sage, ich habe kein Wort verstanden, was hat das mit dem Stück zu tun? Oder es ist doch gequälte Kacke, macht was anderes. Ja. Also es geht einfach darum, möglichst kritisch natürlich zu hinterfragen, was sie da erarbeitet haben. Denn was man sich so ausdenkt auf den Proben, ist unter Umständen, scheint eine wunderbare Idee zu sein, aber es bewährt sich überhaupt nicht, wenn ein Publikum da ist, das es zum ersten Mal sieht. Das ist natürlich auch schwierig für mich, weil ich das Stück dann natürlich auch schon ziemlich gut kenne, den unbeleckten Blick des den jungfräulichen Blick des Publikums kann man schlecht imitieren, aber ich versuche es immer wieder.
Kommt es öfters vor, dass du einfach das erste Mal drin sitzt und dir dann, was weiß ich, vielleicht den ersten Akt anschaust, aufstehst und sagst, Leute, es geht ja so gar nicht. Da macht man sich ja auch wohl auch kaum Freunde damit, oder?
Also in dieser Krassheit kommt es eher selten vor, weil ich natürlich in regelmäßigen Abständen zu den Proben gehe und wenn ich merke, dass etwas ganz entscheidend schief geht, dann versuche ich natürlich gegenzusteuern. Also natürlich wird man manchmal überrascht, wenn man jetzt, sagen wir mal, in die Hauptprobe eines Stückes geht, dass man nicht selbst betreut als Dramaturg, sondern wir gucken ja uns auch gegenseitig natürlich die anderen Produktionen an und da erlebt man manchmal schon Überraschungen. Aber wichtig ist in der Tat, offen zu sein und das nicht zu verbrämen, die Kritik. Ja? Also sonst funktioniert es nicht. Also man muss einfach Tacheles reden können in der Zusammenarbeit. Es ist sicherlich oft schwierig, weil immer Persönlichkeiten aufeinandertreffen und das hat sehr viel mit Gruppendynamik zu tun, so eine Theaterproduktion. Es geht darum, eine gemeinsame Sprache zu finden, gerade wenn es ein neuer Regisseur ist. Die Schauspieler und der Regisseur müssen zueinander finden, auch der Dramaturg und der Regisseur müssen zueinander finden. Aber das ist der Vorteil übrigens von langjährigen Zusammenarbeiten, wie mit Stefan Suschke jetzt, mit dem ich an Rommel zusammengearbeitet habe. Wir haben einfach schon viele Jahre miteinander gearbeitet und es gibt da keine Hemmungen, einfach zu sagen, was man denkt.
Das. Ja, also auf jeden Fall, ich meine, ich denke mir halt einfach, wenn ich mir die Theaterwelt anschaue, genauso wie die Musiker- oder Filmwelt. Es sind da doch immer sehr viele Individualisten und die lassen sich ja ungern irgendwas sagen, aber es muss ja anscheinend dann doch irgendwie ganz gut funktionieren, oder?
Es gibt viele verschiedene Arten von Regisseuren, viele Typen von Regisseuren und natürlich sind auch solche dabei, die sich ungern reinreden lassen, aber meine Erfahrung zeigt, dass diejenigen, die sich beraten lassen, gut beraten sind.
Okay, das ist jetzt schön gesagt. Ich würde sagen, an dieser Stelle machen wir jetzt einfach mal einen kleinen Cut, spielen wieder etwas Musik, die du ausgesucht hast und danach würde ich ganz gern mal über deine aktuelle Arbeit beziehungsweise die Arbeit der letzten paar Jahre am Theater Ulm mit dir reden. Ulmer Theater. Ulmer Theater inszenierte er 4.48 Psychose von Sarah Kane. Heimat deine Sterne. Seit 2006 ist er als Dramaturg am Theater Ulm tätig, entwickelte 2007 und 2009 die beiden Stücke Fischerglück und Birkenpech und Federseelen für das Federseemuseum Bad Buchau. Im März 2011 inszenierte er Shakespeare sämtliche Werke, leicht gekürzt, in der Podiumbar des Theaters Ulm und letzte Woche war das Stück Rommel, ein deutscher General, mit der Premiere im Theater Ulm zu sehen. Der Mann ist viel beschäftigt, das sehen wir schon. Einiges hat er gemacht, er ist heute auch bei uns zu Gast. Michael, die Rede ist von dir. Sag mal, wie kam es zu einer Zusammenarbeit mit dem Federseemuseum? Also wenn man hier aus der Gegend ist und dann das Federseemuseum denkt, denkt man ganz bestimmt nicht an Theater.
Ja, das Federseemuseum hat zunächst mal beim Theater angerufen und hat gesagt, wir würden gerne was mit Theater machen. Gibt es da jemand, den Sie uns empfehlen können? Und wie das so ist, bleibt es dann an den unteren Chargen hängen. Das war ich. Ich bin einfach mal zum Federseemuseum gefahren, wo ich vorher auch noch nie war. Und das Ding war einfach, dass die in ihre Vermittlungsarbeit, die machen sehr unterschiedliche Sachen, ein Theaterelement integrieren wollten. Das heißt, sie wollten ein Theaterstück haben, letzten Endes, das etwas mit ihren Themen zu tun hat. Und wir fanden uns offensichtlich irgendwie vage sympathisch und konnten uns vorstellen, miteinander zu arbeiten. Und deswegen habe ich dann zwei Stücke für sie entwickelt im Abstand von 2 Jahren. Das erste war mehr oder weniger ein Versuchsballon. Ein Theaterstück über eine bestimmte Epoche der Steinzeit, Jungsteinzeit nämlich, wo bestimmte Themen einfach zum Tragen kamen, nämlich beispielsweise die regelmäßig wiederkehrenden Überschwemmungen des Federsees, die die Leute damals gezwungen haben, einfach zu migrieren, ihre Siedlungen aufzugeben. die Ernährung zu dieser Zeit und so weiter. Und das Ganze muss natürlich auch einen Konflikt haben, sonst kann man es nicht erzählen. Deswegen habe ich mich einfach an das bewährte Rezept der Auseinandersetzung zwischen Ehepartnern gehalten. Also es war ein Ehepaar, das Ärger hatte, weil der Mann wieder unangemeldet auf den See rausgefahren war zum Fischen und nicht rechtzeitig Bescheid gesagt hatte. So. Und es hatte aber auch einige ernsthafte Ecken, die da vermittelt wurden. Und vor allem bespielte es den gesamten Außenbereich dieses Federseemuseums.
Also es war ein Open-Air-Ding.
Genau, ein Open-Air-Ding. Mhm. Und das gleiche Prinzip haben wir dann nochmal ein bisschen ausgeweitet und ausgebaut bei dem Nachfolgeprojekt 2009 Federseelen. Da ging es nämlich auf zwei Zeitebenen zur Sache. Auf der einen Seite spielte das Stück in der Bronzezeit, auf der anderen Seite spielte es 1928 folgende. Das war die große Zeit der Ausgrabungen im Federsee. Und dort gab es einen Mann, Hans Reinhardt, Dr. Hans Reinhardt, der seine Karriere darauf aufbauen wollte, was er Tolles im Federsee ausgrub. Und er schreckte auch vor relativ wenig zurück. Er schreckte noch nicht mal davor zurück, sich bedingungslos den Nazis anzuschließen, als sie an die Macht kamen. Und auf diese Weise stieg er auch ziemlich weit auf in diesem Regime, in diesem System. Was besonders pikant ist an dieser Geschichte, ist, dass Buchau eine der größten jüdischen Gemeinden in Oberschwaben war. Und die Träger der Ausgrabungen am Federsee waren zunächst mal auch viele jüdische Bürger. Das hatte natürlich ein Ende, als die Nationalsozialisten an die Macht kamen und man ließ sie einfach fallen. Zunächst mal war die Verfolgung noch nicht so arg, aber nach und nach sind sie dann entweder alle emigriert oder deportiert worden, natürlich. Das war eine sehr spannende Geschichte. Auf der einen Seite einen Krimi in der Bronzezeit zu erzählen, auf der anderen Seite die Geschichte dieser Ausgrabungen in den 20er und frühen 30er Jahren und wie ein Mensch sich für die Archäologie korrumpiert oder korrumpieren lässt.
Dann ist das dein erste Mal gewesen, dass du dich mit einem authentischen historischen Stoff beschäftigt hast?
Genau, ja.
Also ich sage dir jetzt ganz bewusst, du weißt, worauf ich raus will. War das eine Vorgabe, war das eine Idee vom Museum oder ist das deine Idee gewesen?
Also, dass ich da Nazis mit ins Spiel gebracht habe, das schmeckte dem Museum zunächst mal nicht so besonders. Das sind heikle Themen natürlich, gerade wenn es um die lokale Geschichte da vor Ort geht. Und das ging es ja. Also es waren ja tatsächlich Leute, die damals gelebt haben, die da auf die Bühne gekommen sind. Gut, es war nur ein Zwei-Personen-Stück, nichtsdestoweniger. Tatsächlich aber konnte ich sie davon überzeugen, dass das die Sache nochmal deutlich spannender macht einfach und auch thematisiert, wie Geschichte konstruiert wird. Also wenn man sich mit Archäologie beschäftigt und dann ein Theaterstück entwickelt, muss es meiner Ansicht nach, jedenfalls war das bei diesen beiden Stücken der Fall, auch darum gehen, dass es immer eine willkürliche Geschichte ist, die man da konstruiert und die man erzählt. Man könnte sie auch anders erzählen. Also beim ersten Stück, das ich da gemacht habe, gab es tatsächlich Alternativen in der Handlung, wo das Publikum entschieden hat, wie das Stück weitergeht. Und hier war es nun so, dass auf der einen Seite die Geschichte, wie sie wirklich war in der Bronzezeit, erzählt wurde und auf der anderen Seite der Missbrauch auch der großen germanischen Vergangenheit durch den Nationalsozialismus, der thematisiert wurde. Mhm. So. Das war der Zweck dieser beiden Ebenen.
Ja, da hast du aber natürlich, wenn ich jetzt an Federsee denke, Bad Buchau, da hast du natürlich mit der Nadel reingestochen, weil wenn man in Oberschwaben irgendwo in eine größere Ansammlung geht, wie zum Beispiel auch Biberach, und schneidet das Thema Nationalsozialismus ab, dann ist das immer ein Stich. Das ist mir schon. Ich lebe ja nun auch schon eine ganze Weile hier. Das ist immer. War das in Ulm auch so? Und jetzt schlagen wir die Brücke zu deinem letzte Woche uraufgeführten Stück Rommel, ein deutscher General. War das in Ulm auch so? Oder ist Rommel nach wie vor so integer, dass man da gar nicht stechen kann?
Also sagen wir mal so, die Meinungen über unser Stück gehen ja offensichtlich sehr auseinander. Tatsächliche, sagen wir mal, negative Zuschauerkommentare im Sinne von Beschwerden oder sowas haben wir bis jetzt nicht gehabt. Wir haben uns auch mit der Familie Rommel auseinandergesetzt und die war in bestimmten Punkten nachvollziehbarerweise anderer Meinung als wir. Wir konnten uns aber mit ihnen darüber verständigen, dass wir anderer Meinung sind und dass das auch seine Berechtigung hat. So, also we agreed to disagree sozusagen. Ich glaube tatsächlich, dass die Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus aus vielen Gründen heutzutage so wichtig ist, wie sie in der ganzen Geschichte der Bundesrepublik war. Gerade wenn man sich die Figur Rommel vor Augen hält. Denn es geht dabei nicht nur um den Nationalsozialismus und die Rolle, die Rommel da gespielt hat, sondern es geht vor allem um die Rolle, die Rommel nach dem Zweiten Weltkrieg in der Bundesrepublik gespielt hat. Wenn man sich vor Augen hält, dass eine Galionsfigur des Nationalsozialismus die Rommel war und willfährig war, ungebrochen zu einem Held der jungen deutschen Bundeswehr wurde, ja, zu einem traditionsbegründenden Mythos sozusagen, da sollte man sich wirklich mal fragen, wen man da eigentlich verehrt oder verehrt hat, aber viele verehren ihn ja auch noch heute. Ich habe mit vielen Zeitzeugen gesprochen. Wir hatten da so einen Aufruf in die Zeitung gesetzt, wer sich an Rommel bzw. dieses Staatsbegräbnis erinnert, solle sich doch bitte melden. Und haben sich einige gemeldet. Die allermeisten von denen haben Rommel im Kopf als einen Helden, als einen Kriegshelden, der auf tragische Weise verraten und ums Leben gekommen ist. Natürlich waren die meisten damals Kinder und standen Spalier bei der Beerdigung, bei diesem Staatsakt. Nichtsdestoweniger, der Mythos Rommel ist in der Bevölkerung, möchte ich mal ungeschützt sagen, ungebrochen. Da gibt es genau eine Sicht auf Rommel und das ist die des Wüstenfuchses, des Helden, der nichts mit den Nazis zu tun hatte, sondern ein sauberer Soldat war, ein schwäbischer Held sozusagen. Und das ist etwas, ich glaube, das ist ein guter Grund, dieses Stück aufs Theater zu bringen, um einfach die Ambivalenz dieser Figur zu zeigen. Wir verurteilen ihn nicht in Bausch und Bogen, wir zeigen ihn auch nicht als Nazi im Sinne von, was weiß ich, Goebbels oder sowas, aber er war mit Sicherheit ein gläubiger Hitler-Anhänger und das bis zum Schluss. Das muss in dieser Deutlichkeit leider gesagt werden.
Ja, das sind wir eigentlich schon bei diesem Punkt. Ich wollte Rommel eigentlich erst im nächsten Gesprächsblock ansprechen, das Stück, aber jetzt sind wir schon mittendrin gewesen. Ich werde aber nachher auf jeden Fall noch weitermachen, weil mich interessiert auch eigentlich noch, wie es überhaupt dazu kam, dass ihr dieses Stück geschrieben habt. Die Plattform auf Radio Free FM, genau da seid ihr. Heute zu Gast bei uns ist Michael Sommer. Wir haben im letzten Gesprächsblock über dein aktuelles Stück geschrieben. Man muss dazu sagen, es ist nicht nur von dir alleine, sondern du hast es zusammengeschrieben mit
Stefan Suschke, der bei uns schon länger als Regisseur gearbeitet hat. Und der hatte die Idee, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen.
Das war jetzt nämlich meine nächste Frage. Wie seid ihr überhaupt auf diese Idee gekommen? Oder war, also du sagst, es war seine Idee oder habt ihr das denn gemeinsam entwickelt? Wie kam es dazu?
2009 haben wir gemeinsam gearbeitet, er als Regisseur, ich als Dramaturg an Wojciech. Dieses Stück von Georg Büchner, wo es um den Soldaten Wojciech geht. Und da haben wir recherchiert zu Soldaten in Ulm. Wenn man sich mit Soldaten in Ulm beschäftigt, kann man viel finden. Wilhelmsburg, Bundesfestung, sonst was, aber eben auch Rommel. Denn Rommel war Württemberger, stammt aus Heidenheim, war auch mal in Ulm stationiert. Also es gibt da lokale Bezüge und vor allem natürlich dann sein Tod in Herlingen bei Ulm. Also, Stefan kam mit diesem Thema und sagte, du, das wäre doch was, wollen wir da nicht einen Theaterabend draus machen? Und da bin ich sofort drauf angesprungen und habe den Intendanten bestürmt, dass wir das unbedingt machen müssen. Dann sind wir nach Herlingen gefahren und haben uns dieses sogenannte Rommel-Archiv angeschaut, was man durchaus kritisch bewerten kann. Also es ist ein Museum, kann man sagen, mit vielen Devotionalien. Aber nichtsdestoweniger, dieser Eindruck und auch die Lektüre von den vielen Biografien, die es zum Thema Rommel gibt, hat uns nur darin bestärkt, dass das eine Figur ist, die man unbedingt auf die Bühne bringen sollte, zumal es keine Bühnenbearbeitung seines Schicksals bisher gab. Also es gibt sehr viele Filme, in denen die Figur Rommel auftritt, schon seit den 50er Jahren. Und aber kein Bühnenstück bisher. Es wurde mal, in den 80er Jahren gab es so eine, ich glaube, das war eher eine Provokationsaktion in Stuttgart. Da hat ein Regisseur, der ein Stück über Rommel angekündigt, als Manfred Rommel dort noch Oberbürgermeister war, der Sohn, namens Der Lieblingsnazi. An diesem Titel wird schon deutlich, dass das wahrscheinlich eher als Provokation gemeint war. Es kam auch nicht dazu. Es war ein furchtbarer Theaterskandal damals. Tatsächlich hat sich niemand bisher daran gewagt, diese Figur auf die Bühne zu bringen.
Doch, jetzt ihr. Du sagst, okay, dann seid ihr auf die Idee gekommen, du hast dem Andreas von Stubnitz das vorgeschlagen. Wie hat er reagiert?
Zunächst mal war er vage interessiert, hat aber noch nicht so richtig angebissen, bis mir eine Idee kam, die das Ganze schmackhaft gemacht hat, nämlich, es gibt das Stück Prinz Friedrich von Homburg von Heinrich von Kleist. Das ist ein Klassiker, haben viele vielleicht auch in der Schule gelesen. Da geht es um einen forsch voranpreschenden Reitergeneral, der einen Befehl seines Vorgesetzten, des Kurfürsten, ignoriert und dafür zur Rechenschaft gezogen wird und dann zum Tode verurteilt wird. Und seine Kollegen versuchen, sich stark zu machen für ihn. Er aber selbst, dieser Prinz von Homburg, sagt dann, nein, ich muss zum Tode verurteilt werden, weil ich das Gesetz gebrochen habe. Das Gesetz muss aufrechterhalten werden. Und kurz bevor er erschossen wird, kommt es dann zu einer, Lösung, bei der alle das Gesicht wahren können. Man tut so, als sei das Ganze ein Traum gewesen und begnadigt ihn. Diese Geschichte weist sehr viele Parallelen mit der von Rommel auf. Und ich habe zum Intendanten und natürlich auch zu Stefan Suschke gesagt, pass auf, wir verwenden Texte aus diesem Prinz Friedrich von Homburg, denn da geht es um die Ehre, es geht um den Konflikt zwischen Loyalität gegenüber dem Vorgesetzten und dem eigenen Menschenverstand sozusagen. Es geht es gibt noch mehr Parallelen einfach. Und vor allem ist das auch ein wichtiger Text der deutschen Militärgeschichte, sagen wir mal. Also das ist ein Soldat, der einfach 200 Jahre lang schon auf der Bühne existiert hat und natürlich von den verschiedenen Epochen auch unterschiedlich bewertet wurde von den Nazis. Das brauche ich, glaube ich, nicht zu erklären, wie die den fanden. Toll fanden sie ihn. Wir haben uns eine Struktur ausgedacht dafür, haben uns ein Thema ausgedacht, nämlich die letzten 24 Stunden von Rommel. Und dann war das erstmal so okay für den Intendanten und wir haben es mit einem Arbeitstitel auf unseren Spielplan gesetzt. Und für uns begann dann die Arbeit natürlich. Also lesen, lesen, lesen. Die vielen Biografien, die es da gibt, viele Veröffentlichungen, Filme anzuschauen, natürlich auch über Rommel. Und dann haben wir uns langsam vorgetastet. Also wir wussten, dass wir die letzten 24 Stunden erzählen wollen. Und dann gab es einen Punkt, an dem wir eine ganz sonderbare Entdeckung gemacht haben. Also das haben wir jetzt nicht wir herausgefunden, aber wir haben davon erfahren, nämlich, dass das Haus, in dem die Familie Rommel 1944 wohnte, 1944 bis 45, Wippingersteige 13 in Herrlingen, zuvor Teil eines jüdischen Zwangsaltersheims gewesen war. Also da gab es dieses Landschulheim von Anna Essinger, eine Jüdin, die in den 20er Jahren da dieses Landschulheim etabliert hatte. Die ist dann 33 emigriert. Das Landschulheim war dann nur noch jüdisch, existierte noch bis 39 weiter. Und danach, von 39 bis 42, wurde es umgewandelt in ein jüdisches Zwangsaltersheim. Das heißt, die Juden wurden aus Mietwohnungen rausgeschmissen. Sie wurden gezwungen, ihr Wohneigentum zu verkaufen und mussten sich dann in solchen Einrichtungen zusammenfinden, die älteren Juden natürlich. Das war eine Vorstufe zum Holocaust. Also die wurden dann irgendwann deportiert. Und es gibt da ein ganz tolles Buch von Ulrich Seemüller vom Haus der Stadtgeschichte hier, der das dokumentiert hat, die Geschichte dieses jüdischen Altersheims. Und das ist doch ein wirkliches, sonderbares Zusammentreffen von zwei extremen Polen dieses nationalsozialistischen Systems. Auf der einen Seite, ich habe es vorhin schon genannt, die Galionsfigur des Nationalsozialismus. Rommel war der Held, der berühmteste Soldat des Zweiten Weltkriegs. Ja, und willfährig hatte sich dafür hingegeben, so dargestellt zu werden. Auf der anderen Seite die Opfer des Nationalsozialismus. Also die Juden, die dann in Auschwitz und Treblinka und sonst wo umgebracht wurden. Und wir haben uns gedacht, wir können diese Geschichte, Rommels Geschichte, nicht einfach so erzählen. Das wäre eine Heldengeschichte, da könnten wir uns auf den Kopf stellen, der würde gut wegkommen. Wenn man sie allerdings einbettet in diesen Kontext, und das haben wir ja nicht erfunden, das war nun einmal historisch so, dass tatsächlich in diesem Haus die Juden gelebt haben, die dann deportiert wurden. Wenn man sie in diesen Kontext einbettet, die Geschichte, dann kann man sie verantwortungsvoll, glaube ich, auch heute noch erzählen. Also weil man sagt zwar, Geschichte wird von den Siegern geschrieben, aber glücklicherweise waren die Nationalsozialisten keine Sieger und man muss heutzutage, wenn man von den Helden des Nationalsozialismus spricht, glaube ich, auch immer von den Opfern des Nationalsozialismus sprechen.
Na, ihr habt das auch sehr interessant gemacht. Ich war letzten Donnerstag bei der Premiere. Mir hat es übrigens sehr gut gefallen. Zu diesen Leuten, die es gut fanden. Die Geister scheiden sich an diesem Stück. Das wurde schon ein paar Minuten nach der Premiere. Das wurde schon in der Pause, klar. Allerdings muss ich sagen, gut, ich habe vorher gelesen. Ich habe mich stau gemacht. Diese umfangreichen Tafeln, die außen hängen im Flur, die sind mir erst zur Pause aufgefallen. Hängen die da die ganze Zeit?
Stück spielt, ja, hängen die da. Genau. Da,
okay. Ja. Fakt ist, dass zum Beispiel diese Figur dieser älteren jüdischen Dame, erklärt wird sie ja nicht im Stück. Das heißt, es setzt voraus, dass man vorher das Libretto liest sozusagen oder dass es einem jemand erzählt. Ist das nicht gewagt?
Also ich glaube nicht, dass man unserem Stück generell vorwerfen kann, dass es das Publikum im Unklaren lassen würde. Allerdings gibt es mehrere Punkte, die bewusst eine Herausforderung für das Publikum darstellen. Das eine ist diese Figur des jüdischen Geistes. Das andere sind die Träume, die da vorkommen. Die erste Szene ist gleich ein Traum, in dem wie in einem Potpourri die Themen, die in Rommel vorkommen, vorgestellt werden. Das ist eher so was Musikalisches eigentlich, ja, dass man die Themen schon mal vorwegnimmt wie in der Ouvertüre, um sie dann auszuführen. Und was diesen Geist betrifft, Ich glaube, jeder versteht die Geschichte, die da erzählt wird. Der Zusammenhang wird in der Tat nur einmal erwähnt, dass es ein jüdisches Altersheim war, dass eine Insasse bzw. eine Mitarbeiterin in diesem Altersheim war, also das historische Vorbild für unsere Figur war eine Dame, die in der Küche da mitgearbeitet hat. Wird nicht erklärt. Wenn es jemanden interessiert und jemand darüber nachdenkt, findet er leichte Informationen dazu. Also ich glaube, man muss es dem Publikum auch nicht alles auf dem Silbertablett servieren.
Dann war jetzt auch keine allzu kritische Frage, nur am Rande bemerkt. Jetzt läuft das seit ein paar Tagen an. Wie lange wird das Stück aufgeführt? Ist das schon klar? Gibt es da ein Ende? Oder?
Wir haben leider immer unsere gesamte Spielzeit durchdisponiert, weil wir ja sehr umfangreiches Abonnentenpublikum haben und die müssen ihre Termine natürlich im Vorhinein wissen. Deswegen wissen wir jetzt schon, dass es, glaube ich, 13 oder 14 disponierte Vorstellungen gibt. Falls das sehr gut laufen sollte, was ich natürlich hoffe, dann werden wir sicher noch Vorstellungen nachschieben. Also im Moment läuft es bis April. Also lieber schnell hingehen, lieber gleich hingehen.
Ist es abzusehen, dass das Stück auch an andere Häuser geht? Gibt es da jetzt schon Gespräche oder so? Oder
wir arbeiten daran. Ja, es gibt aber noch keine konkreten Pläne.
Okay. Michael Sommer vom Theater Ulm. Ja, diesmal war es richtig. Ja, wie sagtest du vorher, das ist der Running Gag dieser Sendung und das geht mir jedes Mal so, wenn wir das Theater thematisieren. Ich würde sagen, jetzt machen wir noch weiter nochmal mit Musik vom und wir reden und reden und reden und sind, mein Gott, schon bewegen uns schon gegen Ende. Heute zu Gast bei mir Michael Sommer und zuletzt haben wir natürlich lange über das aktuelle Stück Rommel gesprochen, ein deutscher General. Das ist ja nicht das Einzige, was du tust. Aktuell stehen noch ganz andere Sachen hier im Theater Ulm auch an. Ich sage nur eins, tot oder lebendig, dead or alive. Ist ja ein ganz großes Thema bei euch, ist Poetry Slam geworden in den letzten 12, 16 Monaten.
Genau. Also tatsächlich Poetry Dead or Alive haben wir vor einem Jahr zum ersten Mal gemacht. Die Poetry Slams haben wir jetzt 3 Jahre lang in der Podiumbar betrieben, sehr erfolgreich. Und ja, Poetry Dead or Alive ist ein besonderer Poetry Slam. Normalerweise hat man ja lebende Dichter, die einfach ihre Werke vortragen, das heißt einfach, die in vollumfänglicher Schönheit ihre Werke vortragen und versuchen, das Publikum für sich zu gewinnen. Das Besondere bei diesem Slam ist es, dass 4 sehr lebendige Poetry Slammer auf 4 tote Dichter treffen. Wenn man sich jetzt fragt, wie das möglich ist, im Theater ist alles möglich. Wir lassen sie einfach wieder auferstehen und zwar werden diese 4 toten Dichterinnen und Dichter von Mitgliedern unseres Schauspielensembles gespielt werden, sodass man den ganz deutlichen Vergleich hat zwischen dem Besten von heute und dem Besten aus den vergangenen 2500 Jahren, die wir umspannen in unserer kleinen Zeitreise da.
Welche toten Dichter sind das denn?
Der jüngste ist Charles Bukowski, ein Klassiker der amerikanischen Literatur. Dann haben wir Kurt Schwitters aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, ein Meister der konkreten Poesie. Manchem wird vielleicht seine Ursonate ein Begriff sein. Dann gibt es Edgar Allan Poe, der wiederum ein Amerikaner, der natürlich noch relativ von Europa geprägt ist, nichtsdestoweniger. Und die älteste Dichterin des Abends wird Sappho sein, die Meisterin von der Insel Lesbos, die berühmteste Dichterin der klassischen Antike. Schon mal gehört?
Um ehrlich zu sein, nein.
Dann hoffe ich, dass du am Sonntag da sein wirst, um 19.30 Uhr im Großen Haus.
Ich wäre gerne da, ich bin leider noch nicht mal in Deutschland.
Kannst du nicht einfach lügen?
Nein, ich bin ein ehrlicher Mensch.
Gut, es ist noch ein Platz frei.
Okay. Ja, seid, wie gesagt, sehr stark in der Poetry-Geschichte inzwischen mit drin. Dead or Alive, jetzt die nächste Aktion. Aber du hast mir vorher noch einen anderen Flyer gezeigt.
Genau.
Der liegt hier auf dem Tisch. Ich kann ihn von hier aus nicht sehen. Und das klang aber für mich hochinteressant, was ihr da macht. Ich glaube, das Ganze heißt wird stattfinden im Rahmen des Präventionstag geistige Gesundheit. Und das Stück heißt
Nattes.
Wie von Nuts?
Ja, total. Okay. Nuts heißt verrückt und ja. Nuttes sind die Verrückten.
Okay.
Also
was hat's damit auf sich?
Das ist ein Jugendstück, was ich im letzten Jahr geschrieben habe und was wir dann im Roxy und an vielen Schulen mittlerweile und sonst wo gespielt haben. Da geht es um die Tochter einer psychisch kranken Mutter. Also völlig anderes Thema, hat nichts mit historisch zu tun und auch nichts mit Poetry Slam, sondern es ist ein Aufklärungsstück auf eine gewisse Weise, weil die wenigsten Leute sind sich bewusst, was für ein Problem das eigentlich ist. Klar, Volkskrankheit, Burnout, Depressionen, sowas. Das kennt man mittlerweile, sei es nur durch den Freitod des Fußballers Robert Enke. Aber wie viele Menschen eigentlich betroffen sind davon, dass, also ich meine, als Angehörige davon betroffen sind, dass Leute psychisch krank sind, wird einem nicht deutlich. 1 von 30 Kindern in Deutschland wächst mit mindestens einem psychisch kranken Elternteil auf. Und das ist ein Tabu. Die Kinder können in der Regel nicht darüber reden, weil es ein Familiengeheimnis ist, weil es eine Schande ist, einen psychisch Kranken in der Familie zu haben. Meine Mutter ist verrückt. Eines der Lieder, das ist ein musikalischer Abend, eines der Lieder, die wir da auf die Bühne bringen, heißt Meine Mutter ist ein Psycho. Das ist also der Punkt, an dem die Frau, die junge Frau, die da die Hauptperson ist, in der Lage ist, endlich das auszusprechen, ja, endlich öffentlich zu sagen, hört mal zu, ich habe hier ein konkretes Problem, ich kann nämlich nicht für meine Mutter sorgen. Die Rollen zwischen Eltern und Kindern drehen sich da ganz oft um. Die Kinder übernehmen die Verantwortung für ihre Eltern. Das ist das signifikante Problem dieser Kinder eigentlich. Und das ist ein Thema, das wir eben mit diesem Stück auf die Bühne bringen, was wir schon an vielen Schulen gespielt haben und Heidenheim, München, sonst wo. Und wir haben jetzt einen Präventionstag daraus gemacht, bei dem wir unser Stück vormittags zeigen, dann viele Workshops zur Nachbereitung anbieten und abends nochmal eine Vorstellung machen mit einer Expertenrunde hinterher, wo Leute von der Uni, also Psychiater, Kinderschutzbund, Leute von Beratungsstellen für Angehörige von psychisch Kranken dabei sind und über dieses Thema reden. Das ist am 28.02. im Roxy, wenn ich das gleich mal so anpreisen darf.
Das darfst du sehr gerne. Konkret, das ist jetzt mitten unter der Woche, am ganzen Tag. Konkret wendet ihr euch an Schüler, an Schulklassen?
Die Vormittagsvorstellung ist für Schulklassen, in der Tat. Da haben wir auch schon sehr viel Resonanz bekommen. Und abends ist, sagen wir mal, für Oberstufenschüler, aber selbstverständlich auch für Erwachsene. Also das ist ein Thema, das, glaube ich, jeden angeht.
Nattes. Das ist 28.02., ist Dienstag. Das ist der nächste Pflichttermin für dich. Was steht sonst noch so an?
Sonst steht zunächst mal das umfangreiche Begleitprogramm zu Rommel, ein deutscher General, an. Denn zusammen mit dem DZOK, dem Dokumentationszentrum Obere Kuhberg hier in Ulm, das ist die Konzentrationslager-Gedenkstätte, haben wir ein tolles Begleitprogramm auf die Beine gestellt, um auch die Möglichkeit zu geben, über dieses kontroverse Thema Rommel zu diskutieren. Nicht nur mit uns, den Theater machen, sondern auch mit Experten zu diesem Thema. Wir fangen jetzt am Donnerstag an mit einer Lesung, wo Originalbriefe von Rommel und von Bewohnern dieses jüdischen Zwangsaltersheims aus Herlingen gelesen werden. Dann gibt es eine Exkursion nach Herlingen, wo wir uns das Rommel-Archiv angucken und ein Gebäude dieses jüdischen Altersheims. Dann gibt es das Kernstück, die große Podiumsdiskussion, wo wir zwei Historiker, eine Historikerin vom Haus der Geschichte in Stuttgart, Frau Dr. Hecht, einen lokalen Historiker, Herrn Proske, und den Filmemacher Maurice-Philippe Remy da haben, der eine große Doku über Rommel vor 10 Jahren gedreht hat. Dann wird es eine Filmvorführung mit Einführung geben, nämlich Rommel, der Wüstenfuchs. Ein Schmankerl aus Hollywood von 1952, wo brühwarm die Geschichte des großen Helden aus Afrika auf die Leinwand gebracht wurde. Das muss man heute natürlich kritisch sehen und das werden wir tun. Also wir werden es werten und einordnen. Und schließlich haben wir, und darüber freue ich mich ganz besonders, am 18. März den Drehbuchautor und Regisseur Niki Stein zu Gast. Das ist derjenige, der jetzt für den SWR einen zweiteiligen Fernsehfilm dreht. Also er ist schon abgedreht, die befinden sich jetzt gerade in der Post-Production, über den es so viele Auseinandersetzungen gegeben hat, also auch juristische Auseinandersetzungen. Die Familie Rommel fand, dass der Stammvater da falsch dargestellt wird und es gab viele öffentliche Auseinandersetzungen, auch mit Einmischungen von Wissenschaftlern, die nun meinten, ja, das ist richtig, nein, das ist falsch. Es zeigt sich, dass dieses Thema einfach auch in der Wissenschaft beispielsweise alles andere als gegessen ist. Also da kann man wirklich sehr, sehr unterschiedlicher Meinung sein.
Jetzt habe ich, glaube ich, alles gesagt, was ich sagen muss, oder Micha?
Ich glaube schon.
Habe ich irgendwas vergessen? Nee. Was willst du jetzt so als nächstes tun, mal abgesehen von den unzähligen Dingen hier? Arbeitest du schon wieder an einem neuen Stück oder sowas insgeheim?
Ich arbeite immer an neuen Stücken, aber mehr oder weniger intensiv. Im Moment gerade weniger intensiv. Also man hat ja auch noch ein Tagesgeschäft zu erledigen und bei uns hören die Proben nie auf. Also nach der Premiere ist vor der Premiere, um es mal zu paraphrasieren aus dem Fußball. Wir fangen jetzt mit den Proben zu Der Mann, der die Welt aß an, das am 17. März Premiere haben wird im Podium.
Der Mann, der die Welt aß. Klingt kurios.
Ist ein sehr, sehr gegenwärtiges Stück. Es geht um einen jungen Mann, der seinen Vater plötzlich pflegen muss, weil er Alzheimer bekommen hat. Und er hat auch noch seinen Job verloren und seine Familie ist ruiniert. Also schlimmer kann es überhaupt nicht kommen. Jedenfalls ist es ein Stück, was man sich, glaube ich, anschauen sollte.
Da arbeitest du jetzt gerade auf Hochtouren dran.
Genau.
Und ja, dann, wie gesagt, Rommel wird weiter aufgeführt. Steht schon irgendwas, ist noch irgendwas schon klar für die zweite Jahreshälfte, an der du intensiv ja auch wieder mitgestalten musst? Gibt es zumindest schon mal einen Titel? Ihr habt ja immer diese Titel im Theater. Momentan ist es Erlöst. Nee.
Genau, Erlöst.
Doch, ist Erlöst diese Spielzeit. Ist die aktuelle Spielzeit.
Also wir laufen in dieser Spielzeit. Es erwartet uns noch Lilium im Großen Haus. Das ist die nächste Premiere dort. Parallel dazu Leonce und Lena im Podium und ich habe überall meine Finger drin. Ach. Also man, das ist das Ding bei so einem kleinen Theater. Man ist ja doch immer irgendwo überall beteiligt bei den Produktionen.
Das ist immer so witzig, wenn ihr sagt, kleines Theater. Ich finde, das Ulmer Theater ist eigentlich ein großes Theater. Zumindest scheint es mir so. Ihr habt fast 200 Leute, glaube ich, die da in irgendeiner Form arbeiten. Das sind eigentlich richtig viel. Das ist also bei einer Firma, würde man niemals auf die Idee gekommen sagen, so eine kleine Firma.
Natürlich. Nein, es sind 270 Leute sogar, die festangestellt sind am Theater. Und es ist ein riesiges Theater für die Größe von Ulm. Das ist wohl verstanden, nur verglichen mit anderen Theatern und unserem Output vor allem. Ja, also der Anzahl von Stücken, die wir machen, ist das hier eine große Leistung für ein kleines Theater.
Das hast du jetzt schön gesagt. Ich glaube, da können wir schon fast jetzt hier als das als Schlusswort stehen lassen. Lieber Michael, herzlichen Dank für die Zeit, die du dir genommen hast heute.
Vielen Dank für die Einladung. Theaterleute können selten der Versuchung widerstehen, über sich selbst zu reden.
Das war die Plattform. Heute am Mikrofon Rainer Markus Walter, mir gegenüber Michael Sommer und an der Technik war Fabiano Nitsch und der Michael hat auch die Musik für die heutige Ausgabe zusammengestellt. Ihr hört Radio Free FM. Ich wünsche noch einen super fantastischen Tag. Tschüss, Michael.
Tschüss.